ist ein Opfer von Corona geworden. Der hat diese Infektion nicht überlebt. Das hat mir damals sehr, sehr wehgetan. Er hat sich damals extra einen Anzug gekauft. Ich habe ihn eingeladen, der wollte unbedingt dabei sein. Er hat sich einen Anzug gekauft, nur für dieses Event. Infiziert sich mit Corona und war 3 Wochen nach der Infektion ist er verstorben.
Der Tod seines Ziehvaters hat Nick P. richtig mitgenommen. Wenige Tage vor seinem großen Konzert mit Philharmonieorchester in Salzburg. Ich habe diesem Mann und seiner Familie so viel zu verdanken, sagt Nick P. Und im Promi-Talk hat er mir sehr emotional von seiner traurigen Kindheit erzählt, in der erst seine Pflegefamilie die Wende zum Guten brachte. Nick P., der mit 1 Stern seinen Riesenhit hatte, hat mir außerdem verraten, dass er im letzten Jahr mit Selbstmordgedanken zu kämpfen hatte. Und wer hat ihm da geholfen? Seine Frau Karin. Sie hat ihn immer wieder angetrieben und so aus einem tiefen, tiefen Tal geholt. Wie geht's Nick P. nach dieser harten Zeit? Und mit welchen Gefühlen schaut er auf seine Karriere? Wir hören's hier im Promi-Talk.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Nick, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Freut mich auch, hallo.
Und man darf eigentlich nie ein Interview beginnen mit der Frage, wie geht's dir? Das ist eine journalistische Todsünde, aber in dem Fall mache ich es und zwar aus ganzem Herzen, weil du hattest eine Bandscheibenabsplitterung.
Genau.
Und warst richtig böse dran. Ja. Deshalb ganz offiziell, wie geht's dir?
Ich kann mit Freude sagen, dass es mir wieder gut geht, dass ich wieder mental dort bin oder fast dort bin, wo ich vor der Operation war. Mhm. Es war wirklich ein Kampf jetzt, wieder zurück, denn es war nicht einfach, nicht leicht für mich. Und deswegen bin ich doppelt so froh, dass ich jetzt wieder die Stiegen rauf und runter gehen kann, ohne Hilfe und auch keine Schmerzen mehr habe. Also mir geht's gut.
Interessant ist, dass du jetzt gesagt hast, du bist mental wieder da, wo du vor der OP warst. Das heißt, warst du mit dem Körperlichen früher wieder auf einem gewissen Stand als psychisch, weil es dich so reingehauen hat?
Beides eigentlich. Ja. Also man nimmt gegen die Schmerzen Tabletten und die Tabletten gehen natürlich auch auf die Psyche und die bringen dich ganz nach unten. Das war bei mir der Fall. Ich hatte keine Lebensfreude mehr, ich hatte keinen Spaß mehr, irgendwas zu tun, keine Motivation, irgendwas zu machen. Und da ist es gut, wenn jemand an deiner Seite ist, so wie meine Frau, die das erkannt hat, dass ich jetzt da wirklich Hilfe brauche, auch von einer Seite, die mir sagt, jetzt ist aber genug, jetzt schau wieder, dass du nach vorne kommst. Und das war in dem Fall bei mir wirklich meine Frau, die gesagt hat, jetzt aber raus aus dem Bett und jetzt schau mal wieder das Leben einfach jetzt so dahin rinnen zu lassen, da ist es viel zu früh dafür. Jetzt kämpf dich wieder rauf und das habe ich dann getan, wirklich ernst genommen, weil ich dachte, das geht wirklich nicht, habe nachgesehen, was diese Schmerzmittel, die ich zu mir nehme, verursachen und das ist wirklich, die treiben dich mental und körperlich wirklich in den Boden.
Das heißt, man ist dann auf dem Weg in die Depression.
Ja, wirklich. Es war wirklich so bei mir. Nicht? Ich hatte einfach keinen Spaß mehr für irgendetwas und ging dann zum Physiotherapeuten, der mir gesagt hat, was ich tun muss, um wieder irgendwann meine körperliche Fitness zurückzuerlangen, die ich vorher hatte. Und das habe ich dann getan und habe das mit jedem Tag gemerkt, dass es besser wird. Und heute, über ein halbes Jahr nach der OP, kann ich mit ruhigem Gewissen sagen, Gott sei Dank, muss auf Holz klopfen, dass ich fast wieder der Alte bin.
Also ich habe dir jetzt nichts angemerkt. Wir sind ja auch zusammen hierher gelaufen zum Studio, da hätte ich jetzt nicht gesagt, dass du irgendwie noch eckig läufst oder dass irgendwie
Nein,
Bein nachziehst.
Ich bemühe mich wirklich, wirklich wieder richtig zu gehen, normal zu gehen. Wenn es da ab und zu ein wenig zwickt, ist wurscht. Ich muss mich bemühen, wirklich gerade zu gehen, damit das alles wieder sich einpendelt zu irgendwie. Nicht? Und es geht mir wirklich gut.
Ja. Man muss ja sagen, das war richtig gefährlich. Bandscheibenabsplitterung heißt, da steht auch eine Lähmung.
Natürlich, Splitter der Bandscheiben fielen in den Ischias-Nervkanal und hat in meinem Fall den rechten Fuß komplett ausgeschalten. Der ging plötzlich nichts mehr. Ich spürte nicht mehr und da bekommst du natürlich die Panik. Ja. Nicht? Und du hast höllische Schmerzen. Und das ging wirklich über Nacht, dass gar nichts mehr ging. Man holte mich aus dem Bett am Morgen, mit dem Roten Kreuz, mit der Rettung, kam ins Krankenhaus und die haben gesagt, wir müssen sofort aboperieren, denn wenn diese Splitter zu lange den Nerv traktieren, kann das sein, dass der Nerv irgendwann sagt, so jetzt mag ich nicht mehr, und der ist dann für ewig weg und du sitzt im Rollstuhl. Und wenn du das gesagt bekommst, dann bricht irgendwie einmal die Welt zusammen und denkst, was habe ich verbrochen, dass mir der das jetzt sagt. Aber ich bin ein Kämpfer immer schon gewesen, mein ganzes Leben. Und habe auch gewusst, in dem Zeitpunkt, wie er mir das sagt, nein, sicher nicht. Mhm. Irgendwie schafft man das.
Schwierige OP oder schwere OP, ja. Dann der Weg zurück. Du hast gerade gesagt, als dich die Schmerzmittel dann so ins Tal getrieben haben, psychisch, da hat deine Karin dann rechtzeitig dir den therapeutischen Arschtritt verpasst.
Ja, wirklich. Ja.
War, glaube ich, ganz wichtig. Und
das war wichtig.
So ein bisschen kurios, finde ich, ihr wart da auf den Malediven zu der Zeit. Mhm. Traumkulisse.
Mhm. Das ist das Schreckliche dran.
Ja. Wie im Bilderbuch und du konntest es überhaupt nicht genießen. Nein. Du warst da einfach.
Wir haben ja vorher überlegt, ob wir das überhaupt machen. Sollen wir nicht absagen, als das passierte? Jetzt hätte man noch die Chance. Es waren 3 Monate vorher. Mhm. Aber im zweiten Atemzug habe ich mir gedacht, vielleicht ist genau das die Ruhe, die ich dann brauche auf den Malediven. Diese Abgeschiedenheit, dass du nicht viel was tun kannst. Du hast die Insel. Und was dann passiert, ich war da unten, meine Frau genoss die Insel und ich saß mit vorgezogenen Vorhängen im Zimmer und habe Fernsehen gesehen und versucht, mich so wenig wie möglich zu bewegen, weil irgendwie alles wehgetan hat. Ja. Nicht? Und dann kam irgendwann nach 3, 4, 5 Tagen meine Frau und hat gesagt, so geht das nicht. Das kann es nicht sein. Und habe dann diese Worte wirklich ernst genommen und habe gewusst, ich muss was tun. Es geht nicht. Ich kann mich nicht jetzt hängen lassen und fallen lassen. Und habe mich dann wirklich aufgerauft und mich den therapeutischen Empfehlungen gebeugt und gesagt, ich muss auf den Ergometer gehen, ich muss laufen gehen, ich muss Rückenmuskulatur aufbauen. Habe das dann alles gemacht und habe dann wirklich gemerkt, dass von heute auf morgen immer ein kleiner Schritt in Richtung Besserung geht. Und so geschah es dann auch. Und was auch wichtig war, die Tabletten abzusetzen.
Weil du gesagt hast, die haben dich da fast in die Depression getrieben. Du hast sie abgesetzt. Man hat aber auch Angst, dass dann die Schmerzen zurückkommen, oder?
Na,
man sagt jetzt, dann ist man schutzlos dem ausgeliefert. Das ist ja ganz schwierig.
Man nimmt so Schmerzmittel und die darfst du nicht von heute auf morgen absetzen.
Was du gemacht hast.
Ganz langsam machen. Ich habe es gemacht, weil mich meine Frau, in Österreich sagt man, zusammengeschissen hat.
Ja, kann man hier auch sagen.
Oh ja. Und ich ging den ganzen auf den Grund und habe dann im Internet und natürlich im Beipacktext nachgelesen, was verursachen eigentlich diese Schmerzmittel, die ich zu mir nehme. Und dann standen da wirklich die krassesten Dinge, wie auch Selbstmord und alles mögliche Gedanken bekommst. Und muss ganz ehrlich sagen, hatte ich auch. Du hast einfach keine Lust am Leben mehr, weil alles wehtut. Jeder Schritt, du machst irgendwie, was wenn du es gewohnt bist, dein ganzes Leben irgendwie aktiv zu sein. Mhm. Du hast keine Einschränkungen, du bist vital, super und auf einmal geht von heute auf morgen nichts mehr. Ich kann jeden verstehen, den das passiert, aber brauchst du wirklich auch eine unglaubliche Stärke, da wieder rauszukommen. Und diese Stärke, diesen Willen, die hat wirklich meine Frau bei mir angetrieben. Mhm. Gesagt, so nicht und bin heute froh,
ja, klar,
dass ich auch den Mut gefasst habe, das zu tun. Habe die Tabletten, weil ich gesehen habe, was die verursachen, von heute auf morgen abgesetzt, bekam alle Zustände von Schüttelfrost, Fieberschüben, alles Mögliche. Habe aber auch gewusst, wenn ich das überstehe, dann kann es nur besser werden.
Das war so ein richtig kalter Entzug, also richtig die harte Nummer.
Ja.
Und dann ging's. Konntest du die Malediven dann irgendwann noch genießen? Oder?
Den letzten Tag,
ja. Den letzten Tag. Mal die Rollo ist hochgemacht und gesehen, oh, schön hier.
Das ist echt kein Scherz. Ich ging dann natürlich raus, aber es war halt alles irgendwie ein bisschen so schwammig, alles so schwindelig. Und dann ging es zum Ende vom Urlaub zu. Und habe gemerkt, die letzten beiden Tage, da konnte ich wieder irgendwie die Atmosphäre, dieses Ambiente inhalieren und genießen. Und da kam auch die Idee, als ich am Strand saß und die Füße ins Meer gehalten habe, zu diesem Song mit den Füßen im Meer. Wieder weg wieder Leben in mich lassen und wieder das Leben spüren zu wollen.
Also schon ein harter Kampf, muss man sagen.
Schon, weil ich das nicht kannte in dieser Form. Also
und dann so mit dem, wie du sagst, witziger Abschluss eigentlich dann am letzten Tag gemerkt, jetzt bist du über den Berg, jetzt ist auch die Kreativität und die Lust da wieder zurück. War, mit den Füßen im Meer. Hast du bei Beatrice Egli dann das erste Mal im Fernsehen präsentiert. Und das hat Beatrice auch beeindruckt. Wir hören einen kleinen Gruß von ihr. Bitteschön.
Oh. Nick P., ein Künstler, der mich seit klein auf inspiriert, natürlich mit einem Stern. Und ein besonderes, schönes Erlebnis hatte ich, als er mit den Füßen im Meer in meiner TV-Show die Premiere gemacht hat, die TV-Premiere. Und für mich ein absolut grandioser Künstler, mit dem ich eigentlich am meisten auch Backstage spreche, über Gott und die Welt und wir uns immer gut verstehen. Und ich hoffe, du wirst heute ein bisschen gefeiert bei SWR 4.
Natürlich wirst du gefeiert, aber auch hart befragt, ist ja klar. Nein, es war schön, bei Beatrice dich da zu sehen. Viele haben sich natürlich auch Sorgen gemacht um dich und deshalb...
Das war natürlich auch eine große Motivation für mich, weil so viele Fans geschrieben haben, na, wie geht's dir? Und mit mir gelitten haben tatsächlich und mir geschrieben haben per Facebook, per die ganzen medialen Dingen, die man benutzen kann, um an den Künstler zu kommen, aber auch bei Briefen mir alles Gute und viel Kraft gewünscht haben, dass es wieder nach oben geht. Das tut schon gut, wenn man spürt, die Leute mögen dich, die Leute hoffen, dass du wieder zurückkommst. Und das ist Motivation bis zum geht nicht mehr. Also da willst du, ich komme wieder. Leute, ich gebe nicht auf. Das kann es jetzt nicht gewesen sein.
Beatrice hat gesagt, mit dir redet sie am meisten Backstage über Gott und die Welt.
Wir quatschen tatsächlich sehr, sehr viel.
Was sind so die aktuellen Themen gerade, was man so wissen muss?
Alles. Wir sprechen wirklich natürlich sehr, sehr viel über Songs, Songwriting, über das Business. Ein klein wenig Privates natürlich auch. Interessanterweise ist die Chemie zwischen mir und Beatrice sehr, sehr gut. Wir haben immer Spaß, wenn wir uns treffen und wir plaudern sehr, sehr viel und sehr lange. Freut mich natürlich, dass das so ist. Sie ist ein herzlicher Mensch. Das macht Spaß, bei ihr in der Sendung zu sein, weil da für mich, so wie ich es empfinde, so viel Herzlichkeit von ihr an den Tag gelegt wird für jeden Künstler. Ich glaube, das spürt auch jeder und das spürt auch das Publikum zu Hause, dass sie nicht jemand ist, der irgendwie jetzt eine Rolle geschlüpft ist, sondern sie ist, wie sie ist. Und das ist gut so.
Dann haben wir es mit dem Gruß ganz gut getroffen.
Ja, perfekt. Ich, wirklich perfekt. Ja.
Nick, du hast vorhin gesagt, so ein Wort reingebracht, ich bin ein Kämpfer. Und ich glaube, das ist was, das wirklich so für dein Leben gilt. Als du 9 warst, ist deine Mutter gestorben.
Ja, richtig, ja.
Und ihr habt dann, du hast 4 Geschwister noch,
ja.
Und ihr habt dann in, darf ich das sagen, in jämmerlichen Verhältnissen gelebt.
Das stimmt.
Ganz furchtbar, fürchterliche Armut. Der Vater hat sich dem Alkohol hingegeben und ihr wart wirklich in Gefahr.
Das war, bevor die Mutter starb, alles okay. Es war eine Kindheit, wie viele sie haben. Wir hatten nicht viel, aber wir hatten auch nicht so wenig. Wir waren als Kinder glücklich, wir hatten Spaß am Leben, alles. Und plötzlich stirbt Mutter. Das war dann schon irgendwie, wie soll ich sagen, ein Schlag ins Gesicht irgendwie in den jungen Jahren. Und vor allem war es ja dann für mich schwierig, weil niemand irgendwie sagen konnte, warum das jetzt so ist. Wenn heute irgendwo so etwas passiert, dann sind sofort irgendwelche Krisenmanager hier und helfen dir irgendwie und versuchen dir die Antworten zu geben. Und die Antworten, die ich auf Fragen erhofft habe, sind nie gekommen. Wo ist Mama jetzt? Warum ist sie weg? Sie kam ins Krankenhaus, das war öfter der Fall. Und sie kommt dort wieder nach Hause, für uns Kinder. Mutter ist wieder mal im Krankenhaus, aber sie kommt ja wieder. Nur eines Tages sagt man uns, sie wird nie mehr kommen. Und diesen Tag vergisst man nie in seinem Leben. Und mein Vater war mit dieser Situation total überfordert, hat die Antworten, warum im selben Leben das passieren muss, im Alkohol gesucht. Und wir Kinder vegetierten irgendwie dahin. Es war niemand da, der irgendwie die Wäsche gewaschen hätte oder Essen gekocht hätte. Und die Schulaufgaben mit dir gemacht hätte. Und dann ist halt eines, hat das andere ergeben, dass man immer mehr versinkt in diesen Sumpf. Ja.
Da war niemand da, ja. Nachbarn, Verwandte?
Es war jemand da, aber Vater ließ es nicht zu. Mhm. Er war zu stolz, Hilfe zuzulassen. Und das macht er schon, er kriegt das schon hin, aber er hat nicht erkannt, dass eigentlich, oder alle, viele haben es erkannt, dass das so nicht geht, aber niemand konnte irgendwie helfen, weil er keine Hilfe zuließ. Mhm. Der hat alles, na, das passt schon so, nicht?
Und dann kam das Amt, oder wie ging es dann weiter?
Das hat fast 2 Jahre gedauert.
2 Jahre?
Ja.
Das würde heute tatsächlich, du hast gesagt, es wird heute hoffentlich so nicht mehr laufen.
Ich denke nicht. Das war damals eine andere Zeit. Das war, als ich 9 Jahre alt war, war 1971. Mhm. Das ist lange, lange Zeit her.
Du bist dann zu Zieheltern gekommen, die du, glaube ich, sehr, sehr schätzt, denen du ganz viel zu verdanken hast.
Das war, glaube ich, die Rettung in meinem Leben. Mhm. Weil ich wüsste nicht, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wäre ich dort geblieben. Und es hätte nicht diese Frauen gegeben, die sich da stark gemacht haben für mich und meine Geschwister, damit wir irgendwie unseren Halt im Leben wieder finden. Ich ging ja nicht mehr in die Schule. Ich habe einfach die Schule geschwänzt, weil nach 3-mal nicht gemachten Hausaufgaben die Lehrerin mir damals eine richtige Ohrfeige gegeben hat, weil ich jeden Tag gesagt habe, ich habe es vergessen. Und beim 3. Mal hat sie gesagt, erzähl mir nicht wieder, du hast es vergessen. Und ich sage, doch, tauch, hat es gekracht. Also richtig gekracht. Ich lag damals am Boden und musste dann 1 Stunde im Winkel stehen.
Das war auch Pädagogik auf allerhöchstem Niveau,
ja,
was wir da hören.
Das war damals eine andere Zeit wie heute, nicht?
Eine Lehrerin, die wusste, was euch passiert ist, euch Kindern.
Und das war so der Tiefschlag in meinem Leben. Weil dann ging ich nicht mehr in die Schule. Mhm. Dann habe ich die Schule natürlich geschwänzt, weil ich Angst hatte. Zu Hause bekam es keiner mit, weil ich ja am Morgen mit der Schultasche aus dem Haus ging, mich irgendwo versteckt habe. Und jetzt habe ich gewusst, jetzt ist die Schule wieder aus, jetzt gehe ich nach Hause. Bis eines Tages die Polizei da war und fragte, meinem Vater sagte, dass ich nicht in der Schule bin. Und dann bin ich abgehauen, weil ich Angst hatte, von meinem Vater Prügel bekommen zu haben. War harte Zeit.
Das ist wirklich eine harte Zeit. Ja. Und die Zieheltern hatten einen Bauernhof? Und da?
Das war mein großes Glück, ja. Irgendwann kam ein großer schwarzer Wagen in den Hof gefahren und hat uns Kinder quasi abgeholt, ohne dass wir was davon wussten.
Ist ja auch hart.
Der stand plötzlich da. Du, also Freddy, mein Bruder, und Helmut, mein zweiter Bruder, und ich, wir müssen mit dem Wagen mitfahren. Wir werden zu Zieheltern gebracht.
Und die anderen beiden?
Die blieben dort. Mein älterer Bruder war ja schon 15 und hat schon eine Lehre angefangen als Maler. Und meine Schwester war 13, die blieb noch beim Vater.
Und
hat natürlich auch nicht funktioniert. Meine Schwester kam dann auch zu Zieheltern. Mein Bruder blieb als Einziger beim Vater.
Hast du mit deinem Vater jemals drüber reden können? Über das, was damit?
Und? Als ich 25 Jahre alt war, habe ich mit ihm ein langes, intensives Gespräch geführt. Ich wollte wissen, wer der Mensch ist und warum der Mensch damals so gehandelt hat. Man muss auch die Geschichte von meinem Vater kennen, um ihn zu verstehen. Mhm. Als Kind weißt du das nicht und was da alles abging. Mein Vater wurde 1900 geboren, hat beide Weltkriege mitgemacht. In seiner Hand, in seiner linken Hand und rechten Hand hatte er unter der Haut Granatsplitter vom Kriegen, die nie rausoperiert worden sind. Und er hat mir damals erzählt, dass er irgendwie mitten im Krieg in einer Stadt, in meinem Häuserkampf, ein Fliegerangriff war und eine Fliegerbombe 10 Meter vor ihm eingeschlagen hat. Und er hat gedacht, das war's jetzt. Mhm. Er hörte sie kommen mit dem Pfeifen und da macht's nur Bumm, das tut nichts. War ein Blindgänger. Da wusste er, sein Leben hat hier neu angefangen, an dem Punkt hier. Ist dann irgendwie, hat er sein Leben in den Griff bekommen nach vielen Dingen und heiratet, bekommt 5 Kinder mit meiner Mutter und dann stirbt sie so früh. Das musst du mal schaffen.
Ja, ja.
Er war traumatisiert vom Krieg. Mhm. Mein Vater war aus dem Kaukasus und hat hier ein neues Leben angefangen und ist dann auch irgendwie hinten und vorn überhaupt nicht zusammengekommen. Nach der Mutter, ihren Tod, war dann irgendwie ja, der Gipfel erreicht bei ihm, dass sein Leben eben nicht so ist, wie er sich das irgendwie vielleicht einmal erhofft hat.
Hast du ihm verzeihen können?
Damals, mit 25 Jahren erst, ja. Dann habe ich ihn verstanden. Dann wusste ich, warum er so ist, warum er so denkt.
Deswegen mache ich den Unterschied zwischen Verstehen und Verzeihen. Genau. Also nachvollziehen kann man es, aber kann man das verzeihen?
Ich sage, nee. Also richtig verzeihen, ich glaube, es gibt keinen Grund, Kinder zu schlagen. Das gibt es nicht. Das muss nicht sein. Und das hat er eben gemacht. Er konnte mit Pferden gut umgehen, hat eine Peitsche gehabt, die er für die Pferde verwendet hat und die hat er auch gegen uns verwendet. Es war hart und war nicht notwendig, aber was soll man machen? Es war eine andere Zeit und habe das ihm nie verziehen. Weil schlagen und aggressiv sein gegenüber den eigenen Kindern geht gar nicht. Und schon überhaupt nicht gegen Kinder. Mhm. Das geht überhaupt nicht. Man kann sich alles irgendwie ausreden, aussprechen. Man muss nicht handgreiflich oder aggressiv werden.
Was haben dir deine Zieheltern mitgegeben? Du warst 3 Jahre dann dort und dann haben dir quasi so den Weg ins Leben gezeigt. Du warst 15 dann erst, als du dann deine Lehre als Kellner angefangen hast. Aber in den 3 Jahren mussten dir ja irgendwas mitgeben, dass so ein prima Kerl aus dir geworden ist.
Die haben mir sehr viel mitgegeben. Das waren unglaubliche, herzliche Menschen. Die haben dich als ihren Sohn betrachtet, beide. Mhm. Mein Ziehvater ist leider vor 2 Jahren jetzt verstorben und der hat mich irgendwie als seinen Sohn behandelt oder auch meine Ziehmutter als ihren Sohn behandelt. Sie hatten selbst Kinder, sie machten aber keinen Unterschied in der Behandlung von ihren Kindern oder uns oder meinen Brüdern und ich. Und was ja noch unüblich war, die haben mich und meine beiden Brüder aufgenommen. Wir wurden nicht irgendwie zerrissen, der eine da, sondern die hatten so ein großes Herz, die haben gesagt, nein, die kann man nicht trennen, das sind Brüder, wir schaffen das schon. Die hatten einen großen Bauernhof, wo viel Arbeit auch zu tun war und ich kannte das Leben oder lernte das Leben von einer ganz anderen Seite plötzlich kennen. Wir waren in Friesach, wo ich herkomme, in einer Stadt. Und da waren wir so eine Clique von Kindern, die wir jeden Tag gespielt haben und haben überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet, wie Gemüse oder was angebaut wird oder wie man Bäume pflanzt oder sonst was. Und da bin ich plötzlich auf einem Bauernhof, wo das alles passiert, wo die Milch produziert und wo Butter gemacht wird, wo man gesehen hat, wie der Speck entsteht und alles Mögliche. Das war für mich plötzlich eine ganz, ganz andere Welt und auch aber eine sehr interessante Welt. Nicht? Mhm. Jeden Tag ein neues Erlebnis. Und meine Mutter hat mir etwas gelernt, meine Ziehmutter, die hat immer gesagt zu mir, als ich dann mit 15 Jahren von dort wieder wegging, eines musst du dir immer vor Augen halten. Wenn es irgendwann schlecht gehen sollte im Leben, jammern bringt dich nicht weiter. Schau in den Spiegel und der entgegenlacht, der ist für dein Leben verantwortlich. Mhm. Immer du selbst. Und das habe ich mir zu Herzen genommen.
Jetzt glitzern deine Augen, das merkt man. Hast du das, als es dir so schlecht ging jetzt nach deiner OP, war das da in deinem Kopf und hat es dir Kraft gegeben?
Klar ist es gekommen. Ja. Ich stand vor dem Spiegel und habe mir gedacht, ja, wer soll es denn machen, außer du selbst? Mhm. Du musst das Zepter in die Hand nehmen und sagen so, das ist dein Leben. Ja. Es wird dir keiner helfen. Du musst schauen, dass du weiterkommst und dass es wieder nach oben geht. Nicht? Das ist in vielen Dingen in meinem Leben musste ich erkennen, dass das der einzige richtige Weg ist, um aus irgendwelchen Sumpf zu kommen. Aha. Du musst der sein, der es inszeniert, damit du da, wo du dich befindest, wo du nicht sein willst, wieder rauskommst. Mhm.
Ich glaube, dein Ziehvater hat irgendwann mal gesagt, ich kann das natürlich nicht, aber so, mei, der Bur mit seiner Musi, ich weiß nicht. Da hat er, glaube ich, nicht so viel Vertrauen in dich gehabt, naja, als du dann mit dem Plan ankommst, also mit Musik Geld zu verdienen. Das war wahrscheinlich
mein Vater war Bauer. Mhm. Das heißt, Bauer, du musst arbeiten, du musst irgendwas tun, damit du ernten kannst. Ja. Nicht? Und dann kam ich immer mit Musik. Ich war damals, irgendwann habe ich die Beatles im Fernsehen gesehen und war so begeistert von denen, das möchte ich auch machen. Mhm. Ich möchte auch Musik machen, möchte auch auf Bühnen gehen und bin dann immer irgendwann mal Wenn ich als Kellner Freizeit hatte, bin ich dann nach Hause gefahren zu meinen Zieheltern, hatte da entweder meine Gitarre mit, weil ich gerade Gitarre gelernt habe, habe davon geschwärmt immer, dass ich mal eine Band gründen will. Mhm. Und mein Vater hat dann immer gesagt, oh, pur, mit der Musi, das wird aber, das wird nichts werden. Das lern was Gescheites, mach ja. was Gescheites aus deinem Leben. Ja. Und ich habe gesagt, es ist ja was Gescheites. Ich glaube, Musik machen, wenn man, das ist ja was super, ist ja eine schöne Sache. Nicht? Und er hat einfach nicht irgendwie damit nichts anfangen können. Nicht? Er hat mich auch, er hat gerne die Musikshows angeschaut, ja. damals noch Peter Alexander und Shows und alles, wie sie, oder am laufenden Band mit Rudi Carrell. Da sind wir immer alle vor dem Fernsehen gesessen und wenn da irgendwelche Künstler aufgetreten sind, die Musik gemacht haben und ich dann gesagt habe, das wäre schon geil, so etwas zu machen, ja. eigene Musik zu machen. Da hat er nichts anfangen können damit. Ach, ja. Buh, das ist eine andere Welt, da kommst du nie hin, so auf die Art. Nicht?
Mhm. Hat er das noch mitbekommen, dass es doch ging?
Ja, und wie. Er war sehr stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Als ich irgendwann mal, gerade wie dann irgendwann 2007 der große Durchbruch bei mir kam mit dem Stern, wie plötzlich alle von diesem Song gesprochen haben und mein Vater wusste natürlich auch, dass ich den Song schon vor langer Zeit geschrieben habe, dass das Ding plötzlich so die Menschen erreicht plötzlich, gell? So viele Menschen erreicht, dass es so ein Mega-Hit war. Da hat er zu mir gesagt, ich muss dir echt gratulieren. Ich hätte mir das nie gedacht, dass du das schaffen könntest. Ne? Aber er ist stolz auf mich.
Ja.
Das er muss, und hat er zu mir gesagt, weil du musst dir vorstellen, das ist im Gurktal in Kärnten, irgendwo oben auf dem Bauer.
Ja.
Das alles, was im Fernsehen passiert, ist eine andere Welt. Wow, da kommt man nie hin. Und dann war für ihn, dass er mich plötzlich da im Fernsehen sieht und dass ich jetzt irgendwie in dieser Riege und in dieser Liga dabei bin mit den großen Stars. Ja. Plötzlich steht Howard Carpendale neben mir oder Roland Kaiser.
Ja.
Alle, die wir von früher kannten, der steht auf einmal plötzlich neben mir. Da sagt mein Vater damals zu mir, dass du mit mir noch redest.
Boah.
Dann sage ich, sag das nie mehr, würde ich ihm sagen.
Ja.
Für ihn war ich plötzlich, wie soll ich das nennen?
So in eine andere Welt rüber.
Andere Welt gewandert. Ah. Ich war nicht mehr hier. Dann habe ich ihm gesagt, sag das bitte nie mehr, dass ich quasi mit dir nicht rede, nur weil ich jetzt so erfolgreich bin. Das ist ja, wie du erntest, wenn du was aussehst, ernte ich, wenn ich Musik aussehe. Ich ernte den Applaus und ich ernte die Zuneigung von den Fans. Das ist das, was ich genieße und das mein Leben bereichert dadurch.
Mhm.
Er hat es dann natürlich nicht so gemeint, wie er es gesagt hat.
Ja.
Also, es hat mich aber schon schwer getroffen, muss ich sagen, dass du mit mir noch redest. Das, weil für ihn einfach Menschen, die so in der Öffentlichkeit schon schwer zugänglich sind, nicht für, mit einem normalen, so wie ihr, normal nicht reden oder keinen Zugang findet, so auf die Art, so wollte er das sagen.
War ganz schön rührend, wenn man das so hört. Aber auch mit wie viel Dankbarkeit du natürlich, über die beiden sprichst. Ich glaube, die haben wirklich
die haben den Grundstein gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die haben mir den Sinn des Lebens irgendwie gezeigt, dass es doch irgendwie wertvoll ist, an sich zu glauben, so wie ich es in einem Song von mir auch irgendwie interpretiert habe, bei Geboren, um dich zu lieben, weil die erste Strophe, ich war schon immer ein Optimist, man schafft alles, wenn man will. Glaub an dich, glaub an mich, glaub an uns. Und das ist so immer mein Weg gewesen. An das, was ich mache, auch glauben. Keine Zweifel daran haben. Und optimistisch sein. Das passiert ja immer wieder aus dem Leben, wo man zweifelt. Aber die Zweifel muss man versuchen, gleich mal auf die Seite zu legen. Dann kann es nur besser werden. Es kann, wenn du unten bist, nur nach oben gehen. Und es ist manchmal schwer daran zu glauben, aber es funktioniert.
Du hast vorher gesagt, du hast angefangen als Kellner. Kellnerlehre. Du hast richtig gelernt. In Restaurants gearbeitet.
Ich habe in einer Tourismusfachschule in Villach gelernt. 3 Jahre, ich habe die Prüfung gemacht, war dann Saison unterwegs als Kellner in Seefeld, Skigebiet, im Sommer am Wörthersee. Und kam dann zum Bundesheer und dort habe ich dann beim Militär die Gitarre erlernt zu spielen und habe da meine Kameraden genervt mit dem Lernen
der
Gitarre. Ja, ja, natürlich. Und habe da auch schon meine ersten eigenen Songs geschrieben und habe die dann gesungen. Und dann habe ich gemerkt, wenn dann irgendwie ich da so rumklemperte, so wie Sie das immer ausgedrückt haben, sind sie dann plötzlich gekommen, ah, sing das Lied da. Und dann sage ich, was für ein, ja, das da. Dann sage ich, das ist meins. Ah, das ist aber super. Nicht? Ich habe da schon meine ersten Lieder geschrieben und habe gemerkt, irgendwie funktioniert das. Gell? Dass meine eigenen Songs berühren sie irgendwie. Und dann habe ich angefangen, Lieder zu schreiben.
Du hast es ja auch nie aus der Hand gegeben, das Lieder schreiben, also Kompositionen, Text, Arrangement, alles Nick P. Ich finde es großartig, aber auch anstrengend, oder?
Ist es ja auch.
Das hört nie, also wenn du dir Gedanken machst über einen Song, da hörst du ja nicht um 17 Uhr, stempelst du aus bei dir
draußen. Da gibt es keine Zeit. Gibt's keine das, Zeit mehr. Das passiert zu jeder Zeit. Aber ich habe jetzt schon ein Team, muss ich schon sagen.
Ja?
Ich habe sehr, sehr lange Zeit die Dinge selbst gemacht, habe jetzt aber auch ein Netzwerk geschaffen, wo ich mit guten Textern, mit guten Komponisten immer wieder mich austausche, die mir auch immer wieder Songs oder Texte anbieten. Die Gefahr ist, wenn du vieles selber magst, dass du irgendwann anfängst zu kopieren.
Dich selbst.
Und, ja, natürlich auch nicht. Und dann machst du irgendetwas und dann denkst du, boah, geil, und dann spielst du das Freunden vor, super, aber das hast du ja schon irgendwo, oder? Das kennen wir ja schon irgendwo. Was? Wie?
Wie fängt Barfuß mit den Füßen im Meer an? Fängt doch so an. Jedes Lied schon
Wort,
mal.
Genau, jedes Wort schon mal geschrieben, jedes Lied schon mal gehört.
Genau. Das ist die Falle, in die man dann tappt, wenn man nur, immer nur um sich selbst kreist. Weil du den Stern angesprochen hast, 2007 ist er ja dann
der Durchbruch. Heute vor 25 Jahren, also im April 1998, wurde das erste Mal veröffentlicht, überhaupt.
Ja. 25 Jahre her. Ja. Du bist jetzt ja wirklich der Experte in Sachen Hits, aber vielleicht auch in Sachen...
Experte will ich mir nicht gerade
nennen.
Schon findest du.
Ja, aber auch ein Experte ist man dann, wenn man beide Seiten kennt, wenn man weiß... Das ist ein Hit und man weiß aber vielleicht auch, oder man fragt sich manchmal, warum ist das jetzt kein Hit? Das wollte ich jetzt gerade nämlich fragen. Warum hat der Stern so lange gebraucht, bis er dann wirklich so eingeschlagen hat? War es dann DJ Ötzi, der da irgendwie nochmal den entscheidenden Kick gegeben hat?
Ich glaube, dass jeder Song, der zum Hit wird, wenn man immer wieder hört, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, von den richtigen Interpreten vielleicht vorgetragen werden sollte. Ich glaube, dass das Thema gerade gepasst hat auch zu der Zeit.
Aber das passt doch immer.
Ja.
Große jetzt, Liebe.
Liebe so. Passt eigentlich immer, aber es ist schon eine große, es geht ja nicht nur um Liebe, es geht ja auch um die Unsterblichkeit einer Liebe mit dem Stern, der immer da oben steht, der dich für dein Leben jetzt und danach immer wieder verbindet und die Erinnerung leben lässt und dich leben lässt. Es ist ja nicht nur ein Liebeslied, es ist ein Song, der von der Thematik her vieles abdeckt. Das ist mir mit dem Song gelungen. Und damals hat es, 1998, als ich ihn erstmals veröffentlicht habe, war das sofort ein Hit in Österreich. Mhm. Wir wurden gebucht als Band wegen dem Lied. Die Leute wollten diesen Stern, Gloria und braungebrannte Haut, das waren so meine Vorgänger. Dann kam der Stern. Wir waren in Österreich so viel unterwegs, so viel gebucht und überall, wo ich hinkam, ein Stern, der deinen Namen trägt. Kam über die Grenzen aber nicht hinaus. Mhm. Und da kam 2007 DJ Ötzi, oder 2006, im Herbst war das, sagte, lass uns doch diesen Song gemeinsam machen. Sein Manager sagte das zu mir. Und ich habe es natürlich abgelehnt, weil ich das überhaupt nicht sah, dass erstens überhaupt kein Duett darin sah und zweitens schon gar nicht mit einem Mann.
Ich wollte gerade sagen, der Gedanke ist ja erstmal ein bisschen kurios, dass du dann mit Ötzi auf der Bühne stehst und ihr schmachtet euch an und singt von der ewigen Liebe. Warum hat er es nicht allein gemacht?
Ich habe es ihm ja vorgeschlagen, er wollte nicht. Sein Management sagte, nein, DJ Ötzi möchte es mit dir machen. Ich habe es irgendwie gar nicht verstanden, ganz ehrlich gesagt. Ja. Warum unbedingt muss ich da unbedingt dabei sein? Aber genau, dass es unbedingt machen wollte mit mir, hat dann mein Manager wieder gesagt, das ist eine coole Idee, eine gute Idee, weil DJ Ötzi ist in Deutschland eine Marke damals schon gewesen. Ich war eigentlich niemand. Und das könnte die Türen für mich in Deutschland öffnen.
Die sind rausgeflogen, die
Türen. War die Meinung meines Managers. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, machen wir mal die Aufnahmen, hören wir uns das an. Und ich habe damals zum Gary gesagt, wir können alles machen, aber ich schaue dir sicher nicht ins Gesicht. Stern, der deinen Anzeige schicke ich dir. Sag, ja. Das mache ich nicht, um da ja keine irgendwelche falschen Vermutungen an den Tag legen zu müssen. Und dann haben wir die Aufnahmen gemacht und alle waren so begeistert. Alle haben gesagt, ah, das geht in die Top 15, kommen da leicht damit rein. Und da waren wir schon zufrieden gewesen. Nur dann bist du 11 Wochen Nummer 1 und das geht durch die Decke. Wir wussten ja gar nicht, wie es uns geschah damals. Ja. Das ist unfassbar, was da abging. Und da heute noch, wenn ich irgendwo hinkomme und auf der Bühne stehe, nach 25 Jahren seit der Erstveröffentlichung, zum Beispiel, jetzt war ich gerade beim MDR, bei diesem Frühlingserwachen. Ja. Ich ging da auf die Bühne und alle fingen an, als sie mich sahen, Stern zu singen. Sie wollen den Stern hören, dann hatte ich den nur im Medley im Programm. Aber die wollten, der Song hat immer noch eine unglaubliche Kraft beim Publikum. Er hat eine Magie, die unerklärlich ist für mich. Du gehst auf die Bühne und alle singen immer noch diesen Stern und das hört nicht auf.
Ich glaube, es gibt dann auch Menschen, die kommen zu dir und sagen, das Lied haben wir gespielt bei der Beerdigung meiner Oma, Lied haben wir gespielt bei der Geburt der Tochter. Das ist unser Lied damals, was weiß ich, in Rimini am Strand. Es ist so viele Geschichten, die sich damit
das
verknüpfen.
Das habe ich früher damit sagen wollen, dass dieses Thema, was ich da mit diesem Stern aufgedeckt habe, so viele Bereiche abdeckt. Das ist unfassbar. Es gibt Menschen, die sich bei mir für diesen Stern bedanken, weil jemand von der Welt gegangen ist, dem sie trauern. Aber der Stern gibt ihnen Mut, wenn sie darauf schauen. Der kommuniziert jetzt mit ihnen über diesen Stern. Für andere ist es das Hochzeitslied geworden. Andere wünschen sich schöne Zeit mit dem Stern. Zu Geburtstag. Er passt einfach immer zu jeder Situation. Und war mir beim Schreiben gar nicht bewusst, dass das so passiert oder passieren könnte. Nur dann, als es dann fertig war und die ersten Reaktionen damals, 98, kamen, wusste ich, da ist mir was geglückt. Nur, dass es diese Dimension einmal erreichen könnte, hätte ich nie davon geträumt. Also zu träumen gewagt.
Ist das dann eigentlich so ein Song? Ich kenne mich wirklich nicht aus und über Geld spricht man natürlich nicht. Aber ist der eine Altersvorsorge? Kann man sagen, wenn man so einen Hit mal hatte, dann kann man es eigentlich entspannt angehen lassen?
Ich sag mal, ich hatte das Glück, den Song in einer Zeit noch an den Markt zu bringen, wo man noch verkauft hat.
Ja.
Wo man noch physische Tonträger verkauft hat. Heute musst du aufgrund der Downloads und der Streamings-Angebote, die es gibt, bekommst du bei weitem nicht mehr das, was du mal verdienen hättest können mit so einem Hit. Ich habe es Gott sei Dank noch in einer Zeit geschafft, wo ich heute noch leben kann davon. Ich bin Urheber, ich habe die Rechte in Komposition und Text. Und das Lied wird heute noch rauf und runter gespielt. Bei jeder Hochzeit wird es gespielt. Bei jedem Zeltfest, bei jeder Party, ein Stern ist einfach immer irgendwie auf der Setliste von Musikern oder bei DJs. Und somit gesehen kann ich schon sagen, ja, der Stern hat ein sicheres Einkommen für mich alle Monate. Und das ist schon schön, wenn da sowas gelingt.
Gibt es so ein Extra-Konto für den Stern?
Extra-Konto geht.
Stern-Konto.
Aber es ist schon ein Song, der immer wieder was abwirft, sagen wir mal so. Alles andere wäre gelogen.
Ja,
das ist einfach so.
Und dieses 2007, 2008, das hat natürlich, glaube ich, auch dein Leben dann ganz schön auf den Kopf gestellt. Weil
Das hatte
private Auswirkungen, denke ich mal, auch Auswirkungen auf deine damalige Beziehung. Und du warst natürlich dann plötzlich wahnsinnig bekannt. Wie ist das jetzt? Jetzt geht man, keine Ahnung, in die Apotheke und braucht Fußpilzcreme oder Ähnliches.
Ja.
Schickt man da jemand?
Nee, ich gehe das selbst hin.
Geht man selber?
Ja. Ich praktiziere das immer so. Ich gehe auch zu Hause selbst einkaufen. Man kennt mich, ich lebe ja in Salzburg. Mhm. Die Leute wissen, ich gehe in einen großen Einkaufscenter und trinke dort meinen Kaffee. Natürlich werde ich angesprochen, meistens aber von Touristen, die gerade dort sind, die mich dann erkennen, nicht mehr von den Einheimischen, weil für sie
für die ist nichts mehr Besonderes.
Das Bild, dass der Nick Peter rumläuft, ganz normal ist. Und das ist für mich auch ganz wichtig. Ich möchte mich nicht verstecken. Ich möchte erkannt werden als einer von euch, einer von uns. Nicht? Ich bin jetzt nur, weil ich auf der Bühne stehe, mega erfolgreich war mit meiner Musik, irgendwie anderer. Mhm. Ich möchte in meine Stammkneipe gehen, hi Nick, trink mal Bier und quatschen mit meinen Nachbarn. Das ist mir immer sehr wichtig gewesen. Nicht, es gibt keinen Grund abzuheben, überhaupt nicht. Nur weil ich Musik mache und in den Medien bin, heißt ja nichts, dass ich jetzt was Besonderes bin. Das bin ich nicht.
Ja, wenn man das da wieder dran denken an deinen Ziehvater, der gesagt hat, redest du jetzt noch mit mir?
Genau. Genau, und das ist für mich eben sehr wichtig, als normal gesehen zu werden. Nicht als abgehoben oder mit denen kannst du, aber es ist oft die Vorurteile der Menschen, die auch schrecklich sind oft. Ne? Mich lernen oft Menschen kennen und dann sagen sie, du bist ja gar nicht, du bist ja ganz normal, du bist ja ganz normal zugänglich und so. Und dann sage ich, ja, wie sollte ich denn anders sein? Nicht? Frage ich dann, naja, man denkt sich halt, so ein Star, da kann man nicht, da ist irgendwie immer eine Distanz zu wahren und wundern sich oft viele, dass ich einfach so ansprechbar bin und irgendwie auch das wahrscheinlich mit meinen Äußeren zeige, du kannst ruhig zu mir kommen und mir ein paar Fragen stellen. Mhm. Also ist mir immer sehr wichtig gewesen. Ja.
Und weil ich gesagt habe, private Turbulenzen, als dann plötzlich so, also so nach oben geschossen wurdest, das hat sich sicher ausgewirkt. Du bist jetzt sehr glücklich mit Karin. Das ist die vierte Ehe.
Ja.
Hat kein Steuerberater gesagt, Nick, komm, nach 3 hören wir auf. Nein, was ich sagen will, ich weiß, dass es wirklich eine große Liebesgeschichte ist. Ja. Aber nochmal zu heiraten, das wäre jetzt wär jetzt nicht unbedingt nötig gewesen.
Schau mal. ich sag mal so, ich bin ein Mensch, der nicht alleine sein kann. Mhm. Ich kann es einfach nicht. Ich brauche jemanden an meiner Seite, den ich vertrauen kann, den ich mich anvertrauen kann. Ich muss einfach das Gefühl haben, dass jemand neben mir ist, der mich versteht und mit dem ich das, was ich erreicht habe, teilen kann. Für mich ist Teilen sehr wichtig. Was habe ich von Ruhm, was habe ich von Geld, was habe ich von irgendwelchen Dingen, die ich mir angeschafft habe, wenn ich das nur für mich habe und das nicht teilen kann. Mhm. Deswegen ist mir wichtig, dass an meiner Seite jemand ist, mit dem ich genau das kann. Mhm. Nur ist es in dieser Berufung, sage ich absichtlich, in der ich mich befinde, nicht immer ganz leicht. Man ist immer unterwegs, da ist das Wörtchen Vertrauen, wirklich muss da ganz, ganz groß geschrieben werden und das muss auch als vertrauensvoll behandelt werden. Man muss vertrauen können. Man muss, und das ist schwierig, wenn man so erfolgreich ist, wie ich es war damals mit dem Stern, dass eben der Mensch an deiner Seite dir vertraut, dass das Leben, mit dem derjenige es teilt, es auch wert ist, mit dem zu teilen, dass der es nie irgendwie, ich habe es nie gemacht, mein ganzes Leben jetzt, dass ich meinen Partner betrogen hätte mit irgendetwas.
Das sind 80% deiner Fans sind, glaube ich, weiblich. Da kann man, wenn man zu Hause sitzt und du bist auf Tour, vielleicht schon mal Angst kriegen, oder?
Da täuscht du jetzt dich. Wir haben gerade eine Analyse gemacht.
Gibt es neue Zahlen?
Analyse.
Und? Ja. Ist gekippt?
Ja. 55% meiner Fans sind männlich.
Okay, dann habe ich, siehst du, habe ich alte Zahlen. Aber wahrscheinlich zur
Sternzeit. Ich habe mich selbst gewundert, aber es ist so.
Aber zur Sternzeit waren es wahrscheinlich. Aber ist ja egal, ob es 50, 40, 60, ist egal. Es gab, glaube ich, genügend auch, die dich da natürlich angehimmelt haben und die begeistert waren, ist doch klar.
Du bist im besten Alter, hast einen mega Erfolg, bist überall zu sehen, bist überall zu hören. Natürlich bin ich da interessant für, Und
aber wenn das Vertrauen dann nicht da ist, dann bröckelt die Beziehung.
Natürlich. Mhm. Und wenn das nicht hier ist, dann kommen die Fragen. Fragen, die eigentlich gar nicht sein müssten. Mhm. Die einfach gefragt werden, weil man irgendwie das Gefühl hat, ich muss dich jetzt das fragen. Und wenn du dann immer in Erklärungsnot bist oder in Erklärungssuche bist, dann ist das eben anstrengend irgendwann mal. Und speziell, wenn du Fragen beantworten musst, die keinen Grund haben, beantwortet werden zu müssen, weil sie aus der Luft gegriffen sind, dann wird es immer schwieriger. Und das ist, ich bin heute froh, eben Karin kennengelernt zu haben, weil sie einfach schon eine reife Frau ist, auch schon ein Leben hinter sich hat, auch schon ein paar Beziehungen hinter sich hat und sie einfach weiß, worum es im Leben geht. Und dass man speziell in meinem Beruf vertrauen muss. Mhm. Und das tut sie voll und ganz. Und sie ist ja auch jetzt als, ich habe ihr anvertraut, mein Management anvertraut, weil ich genau weiß, ich bin viel unterwegs. Das wird nicht funktionieren. Und sie kam aus einer ganz anderen Branche und hat sich neu orientieren wollen. Da sage ich, dann mach das, das. Und sie macht das wirklich verdammt gut.
Sie ist heute auch dabei. Sie ist sehr, sehr charmant. Und es macht einen tollen Eindruck, wie ihr auch zusammen
und, seid. Auch, wie viele glauben, funktioniert das überhaupt, wenn ihr jeden Tag zusammenhängt? Ja, ich muss echt sagen, wir sind jetzt mittlerweile 6 Jahre zusammen, sind wirklich jeden Tag zusammen. Und wir haben immer Spaß. Wir haben nie irgendwo. Natürlich gibt es hier und da mal Diskussionen. Aber so richtig Streit, dass man sagt, du kennst, weißt schon, das gibt es nicht. Mhm. Wir diskutieren uns das aus, wir haben immer Spaß, wir stehen am Morgen aus. Sie ist von Grund her, von Natur aus, ein fröhlicher Mensch, steht am Morgen auf, ist positiv, geht positiv in den Tag mit einem Lächeln und ist immer gut aufgelegt. Und das liebe ich an ihr. Und genau so was brauche ich an meiner Seite, die, auch wenn es manchmal aus dem Bett raus irgendwie schwerfällt, irgendwie jetzt mit einem Lächeln in den Tag zu gehen, da brauche ich nur meine Frau anschauen, dann ist es erledigt.
Ja, wunderschön.
Da muss ich ehrlich sagen, das ist jetzt nicht irgendwie was hererzählt, das ist tatsächlich so. Sie ist eine unglaubliche Frohnatur und das ist das, was mein Leben wirklich gut tut.
Und dann hat der Nick gesagt, dann heirate ich nochmal zum 4. und letzten Mal.
Was kann denn die Ehe dafür, dass manche es nicht schaffen. Mhm. Ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich in meinem Leben 4-mal heiraten werde. Nie. Ich habe es gedacht mit der ersten Heirat, das war's jetzt. Das wird mein Leben lang so bleiben. Nur, ich weiß nicht, wer mein Drehbuch geschrieben hat. Ich kannte es auch nicht. Ja. Ich kenne es immer noch nicht. Keine Ahnung, was mir noch bevorsteht. Aber so wie es momentan läuft, so kann es weitergehen.
Aha. Welche Frage man dir nie stellen muss, ist die, ob du irgendwann mal ein Musikrentner wirst. Das können wir auch direkt auslassen, weil du wirst immer Musik machen, das weiß ich.
Ja, können wir auf die Seite schieben.
Können wir auf die Seite schieben. Ne? Die müssen wir, und da hat sich nichts geändert.
Nein, ich glaube, es wird so sein wie bei Udo Jürgens, der plötzlich in der Planung seiner Tournee irgendwie umkippt und das war's. Und ich glaube, dass solange es die Gesundheit bei mir zulässt, wird es bei mir auch so sein.
Du bist jetzt ja wieder auf dem Damm zum Glück. Schauen wir noch voraus, was bringt 2023 noch?
Ja, wir sind ja on Tour. Wir feiern ja 25 Jahre Nick P. Wir haben es ja wegen der Pandemie verschoben, ging ja nicht. Und irgendwann habe ich gesagt, da muss man das wirklich, konzentrieren wir schon auf den 30er. Ach, machen wir doch die 25 Jahre. Und freue mich wirklich hier meine Lieder mit meinen Fans zu feiern. 25 Jahre ist ja doch eine unglaubliche Zahl. Ich stehe mittlerweile seit 42 Jahren auf der Bühne.
Ja.
Und 25 Jahre jetzt mittlerweile als Nick P. Und da kann ich schon auf eine tolle Karriere zurückschauen mit ein paar Hits, die ich geschaffen habe. Und die möchte ich da zum Besten bringen.
Ist der Stern dabei? Die Frage ist genauso doof wie die nach der Rente.
Natürlich und viele andere Songs natürlich auch. Und dann gibt es noch viel zu tun.
Hast du eigentlich mal das Gefühl gehabt, so du hast vielleicht irgendwie ein neues Lied und sagst, das ist wirklich, das ist der Knaller. Das Ding ist so gut. Das möchte ich euch jetzt hier heute Abend. Und dann stehen die alle da. Nick, mach mal den Stern. Ist man da nicht auch mal so leicht in der Künstlerseele gekränkt?
Das ist leider Gottes immer ein bisschen, wenn du so einen Hit landest, du wirst immer damit verglichen. Du kannst tun, was du willst, du kannst schreiben, was du willst. Ja. Hab ich Anfang nach dem Stern habe ich Plattenfirmen die Songs vorgestellt, das sind meine neuen Songs. Ja, cool, super, aber kein Stern.
Wow.
Kein Hit wie ein Stern, wird kein Hit wie ein Stern. Wie oft ich das gehört habe. Und für mich war es dann auch wirklich wieder auch Arbeit, wieder zurück in diese Leichtigkeit zu finden, in diese Freude, die ich immer gehabt habe, diesen Spaß, einfach Songs zu schreiben. Genau da entstehen ja dann diese Ideen, diese Songs. Stern ist einer Zeit passiert, habe ich geschrieben, vor über 35 Jahren am Wörthersee, am Strand, um 2 Uhr nachts. Kein Scherz.
Ja, mit einer verbotenen Liebe.
Genau. Und da sagte ich, damals, egal wo uns der Weg des Lebens hinführt, da oben steht ein Stern, der trägt ab jetzt deinen Namen und wo du auch sein möchtest auf dieser Welt. Wenn du willst, dass ich bei dir bin und du mit mir sprechen willst, dann schau auf diesen Stern.
Mensch, sowas hätte ich mal sagen müssen damals mit 20 oder
ich
so.
Ich war immer schon Romantiker.
Ja. Brutal. Und hast wahrscheinlich tierisch Erfolg damit gehabt. Mann.
Ah, nee, schrecklich.
Weil du sagst, das machen wir noch, diese Leichtigkeit. Du hast mal eine Auszeit genommen. Das war vor 4, 5 Jahren, weiß ich nicht. War genau da das Thema, dass man irgendwie sagt, jetzt, ich muss mal wieder tatsächlich zurück oder auf Segelboot oder mit den Füßen im Meer oder
ich,
so?
Ja, ich wollte eigentlich, ich habe mit 97 mein erstes Album veröffentlicht und habe dann im Rhythmus fast jährlich ein Album veröffentlicht. Irgendwann denkst du, das kann ja nicht sein, das Album, das ist fertig und dann bist du mit dem Kopf schon beim nächsten Album, beim nächsten Song. Und vor 4, 5 Jahren, vor der Pandemie war das, dachte ich, ich muss jetzt ein bisschen zurückschrauben, runterfahren, um mich jetzt irgendwie wieder auf neue Themen einzulassen, vielleicht auch auf neue Horizonte zu bewegen und versuchen, meinen Weg wieder zu finden. Und dann kam Corona.
Dann wurde die Pause unfreiwillig dann verlängert. Ja,
dann,
klar.
Genau. Und dann ist in dieser Zeit dann sehr viel passiert, auch in der Corona-Zeit. Wir haben ja dann das Symphonik-Projekt in dieser Zeit dann quasi umgesetzt. Damit also wir
du mit großem Symphonieorchester auf der,
genau,
auf der Bühne.
Salzburger Festspielhaus. Die ersten beiden Konzerte waren sofort ausverkauft und es war ein mega Erfolg, war für mich ein wunderschönes Erlebnis, das ich unbedingt erleben wollte in meinem Leben, mit meinen Liedern auf der Bühne zu stehen und hinter mir ein Riesenorchester, das diese Songs interpretiert. Und irgendwann, ja,
habe ich das damit ist doch angefangen, dann, wenn man damals sagt, was das für eine Reise ist, der Neunjährige, der damals seine Mutter verloren hat und eigentlich total am Boden war, und dann stehst du in Salzburg. Ein paar Jahre später mit dem Symphonieorchester im Rücken, da läuft es einem doch schon auch mal ein Buckel runter.
War sehr emotional für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das doch ein Moment war, wo ich immer wieder davon geträumt habe. Mir gefällt Klassik einfach. Ein Orchester, das deine Songs spielt und du stehst da vorne an der ersten Reihe und du bist der Sänger von deinen eigenen Songs. Ist schon ein unglaublich großer Moment für mich. Es war für mich damals auch hart, das zu spielen auf der Bühne, weil ein paar Wochen vorher mein Ziehvater gestorben ist. Und das hat mir sehr weh getan. Dass das leider Gottes, er ist ein Opfer von Corona geworden. Der hat diese Infektion nicht überlebt. Das hat mir damals sehr, sehr weh getan. Er hat sich damals extra einen Anzug gekauft. Ich habe ihn eingeladen, der wollte unbedingt dabei sein. Er hat sich einen Anzug gekauft, nur für dieses Event. Infiziert sich mit Corona und war 3 Wochen nach der Infektion ist er verstorben.
Du hast jetzt im November, glaube ich, wieder die Chance, mit dem großen Orchester zu spielen. Ja. Und wie ich dich kenne, denkst du dann an all die, die dich so geprägt haben. Deine Mutter, dein Ziehvater, alle, die da wichtig sind.
Ja, ich denke immer an die, die mir mein Leben gut getan haben oder die mir viel ermöglicht haben, wenn ich dann auf so einer großen Bühne stehe. Da muss ich auch Klaus Badelmus erwähnen, der damals mich erkannt hat mit meiner Musik. Kein Plattenproduzent, niemand hat irgendwie gesehen. Der Junge hat irgendwie drauf mit seinen Songs. Gell? Er kam dann, hat mir die finanzielle Möglichkeit geschaffen, ein Album zu produzieren, dann habe ich das gemacht und seitdem gibt es Nick P. Klaus Barthelmus ist der managt heute Andreas Gabalier. Auch er ist der Andreas Gabalier entdeckt hat. Und dem verdanke ich sehr viel. Ohne ihn würde es wahrscheinlich Nick P. nicht geben. Und wenn ich dann so auf großen Bühnen stehe wie da, dann ist es irgendwie ein Film, der abläuft. Ich bin mittlerweile 61 und dann denke ich mir jedes Mal, Wahnsinn. Mhm. Irgendwie hat es einen Sinn gehabt, dass ich an der Musik dran geblieben bin und nicht auf meinen Ziehvater gehört habe, der gesagt hat, Geburt, du mit deiner Musik.
Sehr schön. Nick, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Hat mir großen Spaß gemacht.
Danke auch.
Wir freuen uns unheimlich, dass du wieder fit bist und freuen uns auch dann mit dir auf all das, was jetzt noch kommt.
Freue mich auch. Herzlichen Dank und alles Liebe.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.